Vor einiger Zeit war Benjamin Huckel, der ehemalige Schweizer Nationalspieler, bei SRF zu Gast, die ihn nicht kennen. Ich habe hier euch noch ein Foto mitgebracht. Er war in einer Sportsendung zu Gast und hat dort als Gast mit dem Moderator darüber geredet, dass ein Fußballclub aus der Schweiz besonders Mühe gerade hat, seine Leistung abzurufen. Konkret ging es darum, dass diese Mannschaft ganz viele Gegentore durch Eckbälle und Freistöße bekam. Und dann fragte der Moderator Benjamin Huckel, was man denn da machen kann, damit eine Mannschaft das wieder oder so ein Problem in den Griff bekommen kann. Und die Antwort von Benjamin Huckel hat mich beeindruckt. Sie war sehr simpel und er hat eigentlich erklärt, was man damals bei ihm gemacht hat, als er beim FC Basel noch gespielt hat. Und zwar hat der Trainer ein Kesseli aufgestellt und immer wenn sie ein Tor durch einen Eckball oder Freistoß geschossen haben, kam in dieses Kesseli Geld rein. Und wenn sie ein Gegentor durch so einen Standard bekommen haben, dann hat der Trainer wieder Geld aus dem Kesseli rausgenommen. Und Benjamin Huckel hat dann weiter gesagt, diese Methode hat der Trainer dazu gebraucht, um den Spielern ihren Willen positiv zu beeinflussen. Denn um mehr Tore durch Standards zu schießen und weniger zu bekommen, ist der Willen dazu entscheidend. Diese Antwort hat mich fasziniert, denn im Leben von uns Christen ist es ganz ähnlich. Wenn wir im Glauben Schritte machen wollen, dann ist unser Wille dazu entscheidend. Wenn wir unseren fleischlichen Emotionen, unserem fleischlichen Denken und Verhalten ersetzen wollen mit geistlichen Emotionen, unserem geistlichen Denken und Verhalten, dann ist der Wille dazu entscheidend. Denn wenn wir einfach so drauf los empfinden, denken oder handeln, können wir sicher sein, dass unsere alte, sündige Natur uns in kürzester Zeit beherrschen wird. Und in diesem Fall hätten wir keine Freiheit, wie wir es auch schon in dieser Predigtreihe gehört haben, bedeutet Freiheit auch, frei davon zu sein, der Sünde nachgeben zu müssen. Und deshalb habe ich euch einige Punkte mitgebracht, die uns da rein ein bisschen vertiefen. Es ist nämlich so, dass wir nicht einfach uns möglichst feste anstrengen müssen oder durch unseren Willen irgendwie was durchboxen müssen, damit wir irgendwas im Glauben erreichen können. Wenn ich das hier predigen würde, dann würde ich eine Art Selbsterlösung predigen und vor dem möchte ich mich hüten. Ich würde mich schämen, wenn ich hier stehen müsste und mir sagen lassen müsste, ich würde Selbsterlösung predigen. Nein, es ist viel einfacher, denn in erster Linie dürfen wir uns von Gott beschenken lassen. Paulus zieht nach einigen Ausführungen ein Fazit im Römerbrief und sagt eigentlich, dass das Herz des Menschen durch und durch schlecht ist. Das lesen wir in Römer 3, Vers 10 bis 12. Dort steht, dasselbe sagt schon die Heilige Schrift, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, kein einziger. Kein Mensch kann von sich aus behaupten, durch seinen eigenen Willen und seine eigene Kraft so leben zu können, wie es Gott gefällt. Jeder Mensch ist durch die Sünde nicht nur getrennt von Gott, sondern auch unfähig, das Richtige und Gute zu tun. Es ist nicht möglich. Es ist wie wenn man einer querschnittsgelähmten Person sagen würde, steh doch aus deinem Rollstuhl auf. Durch die Rückenverletzung ist es schlichtweg nicht möglich. Und genauso ist es nicht möglich, dass man durch den Willen alleine etwas erreichen kann. Doch durch den Tod von Jesus am Kreuz hat sich etwas Grundlegendes geändert. Jesus ist nämlich nicht nur für unsere Sünden gestorben und damit wir Vergebung erlangen. Nein, wer eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Gott getroffen hat, wird durch den Heiligen Geist befähigt, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das beschreibt Paulus im Römerbrief in Kapitel 6, in Vers 10 und 11, dort steht: Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch und daran müsst ihr auch festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Durch den Tod von Jesus Christus wurde der Herrschaftsanspruch der Sünde über das Leben von Christen beendet. Er hat die Herrschaft der Sünde beendet, weil er der Einzige war, der Gott bis zum Tod und darüber hinaus gehorsam war. Die Tatsache hat unglaublich große Auswirkungen auf das Leben von uns Christen. Denn durch den Tod von Jesus hat die Sünde eben keinen Herrschaftsanspruch mehr an uns. Das bedeutet, dass wir nun frei sind, für Gott zu leben. Und auf unseren Willen bezogen bedeutet das, dass wir nun frei sind, das tun zu wollen, was Gott möchte. Durch den Tod von Jesus schenkt Gott uns eine Sinnesänderung. Bevor wir mit Jesus gelebt haben, war unser Wille durch die Sünde gefangen. Wir wollten nur das tun, was der Sünde entspricht. Wir konnten gar nicht anders. Doch nun ist unser Wille durch Gott verändert worden. Er schenkt uns nun die Möglichkeit, unseren Willen auf das auszurichten, was ihm gefällt und gegen die Sünde spricht. Was ohne Jesus unmöglich war, ist nun durch Jesus möglich. Es ist nicht möglich, weil wir uns besonders gut anstrengen oder uns gut anstellen und mit ganzer Kraft versuchen, uns gegen die Sünde zu wehren. Nein, es ist möglich, weil Gott uns durch seine Gnade beschenkt. Wenn ich gleich davon spreche, wie wir mit unserem Willen besser oder konkret umgehen können, dann ist das die absolut wichtigste Voraussetzung. Wenn du noch nicht mit Jesus lebst, ist der Kampf gegen die Sünde und das Fleisch ein echter Krampf. Du wirst das, was ich gleich sagen werde, vielleicht als Druck empfinden. Und deshalb möchte ich das hier noch einmal ganz stark betonen. Ohne Jesus ist es nicht möglich. Wenn du noch kein Leben mit Jesus führst, dann möchte ich dich dazu einladen, dich auf Jesus einzulassen. Vielleicht hast du das, was ich gerade erklärt habe, heute Morgen das erste Mal gehört oder verstanden. Jesus möchte dir die Kraft schenken, die deinen Willen verändert. Er kann dir echte Freiheit schenken. Eine Freiheit, die du so noch nie erlebt hast. Und deshalb lade ich dich ein, komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich helfe dir gern dabei, Schritte auf Jesus zuzumachen oder dir noch Fragen zu beantworten, die ungeklärt sind. In jedem, der sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat, wohnt der Heilige Geist. Er hilft uns so zu leben, wie es Gott gefällt. Doch der Heilige Geist kapert nicht einfach unseren Willen und übernimmt die Führung. Nein, wir sind keine Roboter. Der Heilige Geist will vielmehr durch unseren Willen hindurch in unserem Leben wirken. Das lesen wir auch im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16. Dort steht: Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. In diesem Vers wird sehr gut ersichtlich, dass die Führung des Heiligen Geistes stark mit einer Willensentscheidung von uns verknüpft wird. Da Paulus weiß, dass jeder Christ nun die Möglichkeit hat, das Gute und Richtige zu tun, fordert er uns dazu auf, uns willentlich dem Heiligen Geist hinzugeben und uns von ihm führen zu lassen. Das klingt vielleicht jetzt ein wenig abstrakt und wir haben bis jetzt ganz viel Theorie gehört und deshalb möchte ich euch das in einem kleinen Beispiel verdeutlichen, damit es noch ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Vielleicht kennen einige von euch den Film Ratatouille. In diesem Film geht es um einen jungen Mann, der nicht kochen kann. Und in der Küche, in der er arbeitet, gibt es eine Ratte, die kocht unwahrscheinlich gern und auch gut. Und nun ist es der Plan von dem jungen Mann, dass die Ratte ihm helfen soll. Und sie überlegen sich Methoden, wie die Ratte dem jungen Mann helfen kann, damit er auch gut kochen kann. Und da die Ratte in der Küche nicht gesehen werden darf, versteckt sich die Ratte in der Kochmütze des jungen Mannes und durch gezieltes Zupfen an den Haaren, ihr seht es hier auf dem Bild, dirigiert die Ratte diesen jungen Mann und er lernt zu kochen. Entscheidend dafür ist, dass er es zulässt, dass die Ratte in seine Mütze oben reinsteigt und ihn dirigiert. Und genauso ist es auch im Leben mit dem Heiligen Geist. Wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist uns führen darf. Und das hat mit einer Willensentscheidung zu tun. Genauso wie dieser junge Mann sich von dieser Ratte führen lässt, sollen auch wir uns vom Heiligen Geist führen lassen, ihm die Kontrolle überlassen, damit er durch unseren Willen wirken kann. Das ist aber nicht einfach ein Automatismus. Jeder Mensch, der erlebt hat, dass Jesus ihm vergibt und ihn aus der Gefangenschaft der Sünde befreit, hat zwar die Möglichkeit, sich willentlich gegen die Sünde zu stellen, es bedeutet aber nicht, dass das jeder Christ auch tut. Und deshalb fordert Paulus uns in Römer 6, Vers 12 bis 13 eindringlich dazu auf, unseren Willen auf das Göttliche auszurichten. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr seine Begierden nicht nachgebt. Nichts, kein einziger Teil eures Körpers soll der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben. Sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Wie ich vorher erklärt hatte, ist es so, dass der Mensch grundsätzlich nicht das will, was Gott will. Er will das, was Gottes Willen widerspricht. Uns Christen ist es auch möglich, diesen Willen nachzugehen oder diesen fleischlichen Begierden zu gehorchen. Die Herrschaft der Sünde zeigt sich gerade im Gehorsam gegenüber den Begierden. Und deshalb verlangt Paulus hier von jedem Christ, dass er dieser Begierde widersteht. Das soll klar in der Lebensführung jedes Christens ersichtlich werden. Für Paulus ist klar, wer von Jesus befreit wurde, der soll sich weigern, jemals wieder der Sünde einen Herrschaftsbereich einzuräumen. Christen können zwar noch sündigen, sie haben aber auch nun die Möglichkeit, dieser Sünde zu widerstehen. Gerade weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, macht es keinen Sinn mehr, der Sünde zu verfallen. Gerade weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, macht es keinen Sinn mehr, der Sünde einen Herrschaftsbereich zu gestatten. Vielmehr sollen wir Christen danach streben, was Gott möchte. In all dem wird sehr deutlich, dass unser Wille eine zentrale Rolle spielt. In den Versen 10 und 11 von diesem Kapitel haben wir vorher gesehen, dass Paulus hat er uns gezeigt, dass Christus uns dazu befähigt hat, das zu wollen, was Gott will. Und nun fordert er uns auf, diesen Willen auch umzusetzen und diese Verantwortung wahrzunehmen. Wir können uns nicht einfach aus der Verantwortung nehmen und behaupten, dass uns die Sünde einfach überwältigt. Wir als Nachfolger von Jesus sind nicht mehr gefangen von der Sünde. Wir können unseren Willen so beeinflussen, dass wir das tun wollen, was Gott möchte. Das passiert nicht automatisch und deshalb braucht man verschiedene Strategien, wie man das erreichen kann. Und dafür habe ich euch heute Morgen 3 Strategien mitgebracht, wie wir unseren Willen mit der Kraft des Heiligen Geistes beeinflussen können. Die erste Strategie lautet, indem du Gottes Willen über deinen Willen stellst. Jesus sagt in Markus 8, Vers 34, und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Einige von euch haben sicher auch schon mal erlebt, dass man in einem Geschäft einen Artikel gesehen hat und gedacht hat, oh, den brauche ich unbedingt und der ist hier ja sehr günstig, hat ihn eingepackt, zur Kasse gegangen und an der Kasse hat man festgestellt, ui, ich habe, glaube ich, auf das falsche Preisschild geschaut. Der ist ja viel teurer, als ich gedacht habe. Und genauso geht es vielen Menschen auch in der Nachfolge. Sie freuen sich über das, was Jesus für sie am Kreuz getan hat. Doch sie vergessen, dass die Nachfolge auch ein Preisschild hat. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, zeigt sie uns, dass wir all unser sündiges Verhalten, dass all unser sündiges Verhalten einen gemeinsamen Nenner hat. Und zwar das Prinzip des Ungehorsams. Ungehorsam heißt, dass wir unserem eigenen Willen folgen. Jeder will sich immer selbst bestimmen. Jesus darf mich zwar lieb haben, aber und mich mit seiner Gnade beschenken, aber er darf sicher nicht in mein Leben hineinsprechen. Ich möchte euch dazu ein kleines Beispiel geben. Ich kenne eine junge Frau, sie war sehr begeistert mit Jesus unterwegs. Sie hat viele Dienste in der Gemeinde übernommen und hat ihren Alltag auf Jesus ausgerichtet. Doch sie hat sich nie dazu entschieden, Gottes Willen grundsätzlich über ihren eigenen Willen zu stellen. Und so hat sie sich irgendwann in einen jungen Mann verliebt, der Gott nicht nachfolgt. Und weil sie diese Grundsatzentscheidung nie getroffen hatte, war ihr plötzlich egal, was Gott über diese Beziehung denkt. Ihr war egal, wie ihr Freund zu Jesus steht. Hauptsache, sie lieben sich. Das ist doch heute so ein genereller Ausspruch. Hauptsache, sie lieben sich, dann ist doch alles in Ordnung. Doch das widerspricht dem Willen Gottes zutiefst. Genau wie diese junge Frau gehandelt hat, werden alle Christen handeln, die sich nie bewusst dazu entschieden haben, Gottes Willen grundsätzlich über ihren Willen zu stellen. In einem Bild gesprochen, sitzen sie auf dem Thron ihres Lebens. Sie sagen, wo es durchgeht. Jesus nachzufolgen bedeutet, von diesem Thron herunterzusteigen und Jesus diesen Platz zu geben. Oder anders ausgedrückt, Jesus nachzufolgen bedeutet, einen Herrschaftswechsel vorzunehmen von der Selbstbestimmung hin zur Abhängigkeit von Jesus. Und das ist eine Grundsatzentscheidung. Wer das tut, beeinflusst seinen eigenen Willen massiv und lässt dem Heiligen Geist Raum, um zu wirken. Denn wer diese Grundsatzentscheidung getroffen hat, lässt sich auch willentlich von Gott in sein Leben hineinsprechen. Nicht nur, wenn es um Beziehungen geht, sondern bei allen Lebensbereichen. Dann hat Gott die Möglichkeit, Sünden aufzudecken, und wir wollen dann auch dieses Fehlverhalten ändern. Wenn du diese Grundsatzentscheidung noch nie getroffen hast, dann möchte ich dich dazu einladen, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen. Notier dir diese Entscheidung irgendwo, vielleicht in deiner Bibel, und so, dass du immer wieder sie siehst und dir bewusst machen kannst und bewusst werden kannst, dass du Gottes Willen über deinen eigenen Willen stellst. Die zweite Strategie lautet, indem du Verantwortung für dein Handeln übernimmst. Welche Eltern kennen das nicht? Die Kinder streiten zu Hause und dann weint irgendwann ein Kind und es kommt zu den Eltern und erzählt, was die Geschwister alles für böse Sachen gemacht haben. Aber man erzählt sicher nie, was man selber Böses gemacht hat. Ich selber habe noch keine Kinder, aber Patricia und ich haben in Beatenberg immer wieder mal auf unsere Nachbarskinder aufgepasst und sie gehütet. Und ich habe einige solche Situationen damals erlebt. Und was wir bei den Kindern beobachten können, ist ein zutiefst menschliches und ungeistliches Prinzip. Wir sehen schon bei Adam und Eva, die die Schuld für den Sündenfall immer bei den anderen suchen. Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Und die Eva sagt, ja, aber die Schlange ist doch schuld. Es ist immer ein anderer schuld, aber sicher nicht ich selber. Wer die Verantwortung für sein eigenes Handeln nicht übernimmt, der muss sich auch nie mit seinem eigenen Willen auseinandersetzen. Man muss sich nie damit auseinandersetzen, dass man sich vielleicht mal über seinen eigenen Willen Gedanken machen müsste und diesen ändern müsste. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, die Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Ich kann euch sagen, für mich war das früher eine der größten Schwierigkeiten. Ich weiß noch, wenn ich jeweils zu spät nach Hause gekommen bin, dann habe ich bei meinem Fahrrad die Kette rausgenommen, mir die Finger schmutzig gemacht und gesagt, die Kette ist rausgeflogen, ich kann nichts dafür, dass ich zu spät gekommen bin. Und als ich gelernt habe, oder als ich begann, Jesus ernsthaft nachzufolgen, hat der Heilige Geist mir aufgezeigt, dass ich Verantwortung für mein Handeln übernehmen muss. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, als ich meinen Gotti besucht habe. Ich habe draußen mit ihrem Sohn Fußball gespielt. Da habe ich eine Lampe vor dem Haus kaputt geschossen. Mein erster Gedanke war, komm schnell aufräumen, dann weiß niemand, dass du das warst. Und dann habe ich gemerkt, nein, ich muss Verantwortung übernehmen und habe meinem Gotti Bescheid gesagt und ihr erzählt, was ich getan habe. Und ich kann euch sagen, dieses Verhalten einzuüben ist enorm schwierig. Und es fällt mir auch heute manchmal noch schwer. Es kostet mich manchmal enorm Überwindung. Und ich kann euch sagen, in der vergangenen Zeit, vor anderthalb Jahren, bevor wir hier hingekommen sind, musste ich Matthias anrufen und ihm sagen, dass ich meine Prüfung nicht bestanden habe. Und das war für mich enorm schwierig, weil ich musste Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Aber es lohnt sich, diese Verantwortung zu übernehmen. Denn so können wir in der Beziehung zu Gott wachsen und er kann unseren Willen formen. Deshalb möchte ich dich dazu ermutigen, dich heute Morgen dazu entscheiden, die Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Bevor du die Verantwortung das nächste Mal auf jemand anderen oder auf deine Lebensumstände abschiebst, überleg dir gut, ob es stimmt oder ob es einfach nur eine Ausrede ist. Und dann entscheide dich in dieser Situation ganz konkret, die Verantwortung mit allen Folgen und Konsequenzen auf dich zu nehmen. Denn schlussendlich kannst du nur so in der Beziehung zu Gott wachsen. Die dritte Strategie lautet, indem du dich selbst disziplinierst. Der Begriff Disziplin mag für jeden ein bisschen etwas anderes bedeuten. Für ein Kind bedeutet es vielleicht, dass man sich an gewisse Regeln halten muss und dann vielleicht unbedingt das Zimmer aufräumen muss oder sonst irgendwelche Arbeiten erledigen muss, Aufgaben. Für einen Soldat bedeutet es, die Regeln zu befolgen und ein sofortiger Befehlsgehorsam. Und für einen Student bedeutet es vielleicht, sich souverän auf Prüfungen vorzubereiten. Doch alle haben ein und dasselbe Ziel, und zwar einen disziplinierten Charakter. Dasselbe gilt auch für uns Christen. Selbstdisziplin bedeutet für uns, die Fähigkeit zu haben, das eigene Verhalten von Prinzipien und Urteilsvermögen steuern zu lassen und nicht durch Impulse und fleischliche Verlangen. Das müssen auch wir Christen einüben. Ein Christ kann zwar das Kreuz auf sich nehmen, vielleicht auch den Heiligen Geist in sich haben, aber im Glauben nicht weiterkommen, weil ihm die Disziplin fehlt. Das Leben als Christ ist nicht einfach nur ein Sommerurlaub, wo man gechillt in der Hängematte liegen kann, noch einen Cocktail vielleicht trinkt. Das sehen wir auch bei Paulus. In 1. Korinther 9, Vers 27 sagt Paulus: Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Das, was Paulus uns hier schildert, ist Selbstdisziplin. Den Korinthern war es egal, wie man lebt. Hauptsache, man hat Spaß. Zügellosigkeit war Alltag in Korinth. Und genau dagegen argumentiert Paulus hier. Er zeigt, dass ein Christ sein Leben nicht einfach schleifen lassen kann. Christsein bedeutet, sich selbst zu disziplinieren. Es bedeutet, alles dafür zu geben, so zu leben, wie es Gott möchte. Und alles, sogar das Letzte aus sich herauszuholen, um dieses Ziel zu erreichen. Dazu gehört die Fähigkeit, den Körper mit all seinen verschiedenen Formen des Verlangens dem Verstand unterzuordnen. Diese Fähigkeit ist gerade im Bereich der Sexualität extrem wichtig. Auch viele Christen lassen sich im Bereich der Sexualität einfach treiben, anstatt die Führung zu übernehmen. Man lebt nach dem Motto, ich kann ja nicht anders. Und schon steckt man knietief in einer Pornografiesucht oder geht sogar noch weiter. Gerade hier gilt es, die Begierden von dem Verstand unterzuordnen. Ein disziplinierter Christ weiß, was er in seinem Partner auslöst, wenn er Pornografie konsumiert und wie er sich selbst, der Beziehung zum Partner und zu Gott schadet. Und deshalb kann ein Christ sich selbst disziplinieren und dem Druck der Versuchung widerstehen. Zur Selbstdisziplin gehört aber auch, dass man die richtigen Prioritäten setzen kann. Ein Christ, der einfach so in den Tag hineinlebt, wird sicherlich am Schluss vom Tag die wichtigen Dinge verpasst haben. Er wird kaum Zeit mit Gott verbracht haben, wird dem sündigen Verhalten nachgegeben haben und die Gelegenheiten der Gemeinschaft mit anderen Christen verpasst haben. Prioritäten setzen bedeutet, dass man einschätzen kann, was zu welcher Zeit wichtig ist. Es bedeutet, dass wir, es bedeutet nicht, dass wir direkt nach dem Aufstehen Bibel lesen müssen. Nicht jeder Mensch tickt genau gleich. Manche sind morgens noch gar nicht aufnahmefähig. Prioritäten setzen heißt, dass wir uns selbst kennen und wissen, wann die beste Zeit ist, um mit Gott im Austausch zu sein. Prioritäten setzen bedeutet, dass wir Gottes Gebote höher achten als unsere sündige Natur und deshalb der Sünde nicht nachgeben. Und schlussendlich heißt Prioritäten setzen, dass wir immer wieder die Gemeinschaft der Gläubigen suchen, denn Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer, sondern als Gemeinschaft geschaffen, die sich gegenseitig unterstützen kann. Für ein selbstdiszipliniertes Leben ist es aber auch essentiell, dass wir uns konkrete Ziele setzen. Ohne Ziele kann man nicht überprüfen, wie selbstdiszipliniert man lebt. Ich möchte euch da ein kleines Beispiel machen, das ist jetzt weniger aus dem geistlichen Bereich, aber auch aus dem Alltag. Eigentlich bin ich jemand, der recht simpel am Morgen aufstehen kann, ich habe überhaupt keine Probleme, doch in den letzten Wochen hatte ich extrem Mühe, um aus dem Bett zu kommen. Ich habe den Wecker immer wieder ausgestellt, nochmal fünf Minuten. Einige werden das sicher kennen. Aber mich hat das gestresst und ich habe Zeit verpasst, Zeit, wo ich eigentlich produktiv sein kann. Und deshalb habe ich mir das Ziel gesetzt, beim ersten Klingeln des Weckers aufzustehen. Und ich habe mir Strategien entwickelt, ich habe mir die Zeit, den Wecker früher gestellt, dass ich mich an eine frühere Zeit gewöhne. Und so ist es mir jetzt wieder möglich, an einem früheren Zeitpunkt aufzustehen. Und genau so können wir uns selbst disziplinieren, indem wir uns Ziele setzen, auch im geistlichen Bereich. Doch um Ziele zu erreichen, ist ausschlaggebend, dass etwas für uns herausschaut. Wer sich mit der Forschung rund um Selbstdisziplin beschäftigt, der wird feststellen, dass ziemlich überall die Rede davon ist, dass man sich selbst auch belohnen soll, wenn man Selbstdisziplin übt. Und ich habe mir zuerst überlegt, ja, das tönt jetzt aber sehr schön, ja. Man muss sich einfach belohnen und dann kriegt man es schon hin. Und dann habe ich festgestellt, aber dass Paulus auch schon in der Bibel davon spricht. Und zwar sagt er, dass wir den Lauf nicht vergeblich machen. Und kurz vor diesem Vers schreibt Paulus, wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Paulus spricht hier von einer Belohnung, die auf uns wartet, wenn wir uns selbst diszipliniert mit Gott leben. Uns alle erwartet ein unvergänglicher Preis, nämlich das ewige Leben. Es lohnt sich also, dran zu bleiben und sich immer mehr selbst zu disziplinieren und da weiterzugehen. Wir dürfen uns immer wieder diese Belohnung, das ewige Leben vor Augen halten. Sie soll unsere Motivation sein, weiter zu laufen. Ihr seht also, der eigene Wille von uns ist entscheidend, dass wir in der Beziehung zu Gott wachsen können. Vielleicht hilft dir eine solche Methode, wie wir am Anfang von Benny Huckel gehört haben, wie sie das beim FC Basel gemacht haben. Oder vielleicht hast du noch andere Ideen und wirst kreativ. Das Entscheidende ist, dass du dich heute Morgen dazu entscheidest, deinen Willen auf das Göttliche und nicht auf das Fleischliche auszurichten. Denn dann wird mit Sicherheit etwas in deinem Leben mit Gott gehen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, danke vielmals, dürfen wir wissen, dass du uns beschenkt hast mit deiner Gnade und wir wissen dürfen, dass du uns die Fähigkeit gegeben hast, unseren Willen auf dich auszurichten. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir durch den Heiligen Geist immer mehr in diese Veränderung hineinkommen dürfen. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen zeigst, was seine nächsten Schritte sind und dabei hilfst, auch den eigenen Willen so auszurichten, dass wir uns immer mehr auf dich fokussieren dürfen. Danke vielmals, Jesus, hilfst du uns dabei. Amen. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, dass es auch zu dieser Predigt einen Vertiefungsflyer gibt. Wer den möchte, kann sich den nach dem Gottesdienst auch im Internet runterladen oder auf unserer Homepage oder draußen liegen auch noch einige ausgedruckte Exemplare auf.